Ich kenne das, der Bauch ist voll, der Kopf nicht leer, aber das Blut sammelt sich irgendwo hier an und das Gehirn kriegt weniger Sauerstoff. Möge Gott uns Gnade schenken beim Reden und Zuhören. Und beim Singen habe ich den Eindruck gehabt, dass eure Lebensgeister schon noch da sind. Von daher nehmen wir das mal frisch und munter in Angriff. Wollen das Ziel vor Augen haben, wie wir es vorhin auch gerade gesungen haben. Und das Ziel all dessen, was wir machen, wofür wir leben, das hat Paulus für uns ja definiert. Da haben wir aufgehört bei der letzten Einheit, Kapitel 2, Vers 12, wo Paulus es so formuliert: Euch ermahnt und getröstet, euch bezeugt haben, würdig des Gottes zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner eigenen Herrlichkeit berufen hat. Und da wollen wir einfach noch mal kurz einsteigen, dieses Ziel, dieser würdige Wandel, weil das zieht sich durch die Bibel durch wie ein roter Faden. Immer wieder werdet ihr in den Lehrbriefen an den Punkt kommen, wo die Leser damals und wir heute aufgefordert werden, aufgrund dessen, was vorher erklärt wurde, in Bezug auf Gott und uns, was er gewirkt hat, wie wir damit umgehen sollen, dass wir würdig wandeln sollen. Und wenn wir aufgefordert sind, würdig zu wandeln, dann impliziert das auch, dass wir durchaus wandeln können, aber nicht würdig sind dabei. Nur weil wir wandeln, nur weil wir etwas tun, heißt noch lange nicht, dass es auf eine würdige Art und Weise geschieht, sondern das kann manchmal auch ganz gewaltig daneben gehen, wie wir auch sehen werden im letzten Vortrag. Aber einige Stellen dazu, einfach um euch das vor Augen zu führen. Epheser 4, 1, nachdem drei Kapitel mehr oder weniger Lehre kommen, Gebete, wo Paulus dafür betet, was er möchte, dass die Gemeinde erkennt und was Gott bei ihr wirkt, beginnt der Kapitel 4, 1. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Kapitel 4, Vers 17, Epheser. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln. An wen schreibt Paulus diesen Brief? Den Epheserbrief. Seid ihr noch wach? Okay, gut. Na, an wen schreibt Paulus den Epheserbrief? Ihr dürft antworten. Ephesus. Und sind das Gläubige oder Nichtgläubige, die Empfänger dieses Briefes? Gläubige. Aber Gläubigen muss man doch nicht sagen, sie sollen nicht wandeln wie die Nationen, oder etwa doch? Scheinbar. Nein, nicht scheinbar, offensichtlich. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass Kinder Gottes so wandeln, dass von außen gesehen kein Unterschied festzustellen ist zu denen, die Gott nicht kennen. Abgesehen vom Sticker auf der Stoßstange, von dem wir vorhin schon gehört haben. Wäre dem nicht so, würde er nicht sagen, wandelt nicht wie die Nationen in Nichtigkeit des Sinnes, sprich, indem ihr nicht versteht, was Gott will, was sein Wille ist, was seine Absicht ist. Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 27, lesen wir Folgendes. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Der würdige Wandel ist definiert durch das Evangelium, und zwar nicht irgendein Evangelium, sondern das Evangelium des Christus. Und im Griechischen steht ja eigentlich ein viel stärkerer Ausdruck. Es heißt, mehr als alles andere, zuallererst, an wirklich erster Stelle, achtet darauf, dass ihr würdig wandelt. Sprich, das kommt vor allen anderen Dingen, denen ihr euch widmet. Im selben Brief schreibt Paulus ein bisschen weiter hinten, Kapitel 3, Vers 18, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes sind. Sie wandeln auch, aber nicht auf eine würdige Art und Weise, sondern als Feinde des Kreuzes. Und wir müssen schon darauf achten und unseren Wandel prüfen im Licht der Schrift, weil Gott hat klare Vorstellungen, wie wir auch gelesen haben im Timotheusbrief, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Oder wie ihm gedient werden soll. Was eine annehmbare Art und Weise von Gottesdienst ist und was nicht. Und wiederum das Bild im Alten Testament von der Stiftshütte. Man konnte nicht einfach, wie man wollte, in die Gegenwart Gottes treten. Damals sind die Leute tot umgefallen, wenn sie unwürdig in die Gegenwart Gottes getreten sind. Das passiert heute nicht mehr. Aber das nimmt der Sache nicht den Ernst, mit der wir ja begegnen sollen. Römer 12, 1 bis 2, nachdem Paulus 11 Kapitel lang das Evangelium erklärt, spricht er auch, wie ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst aussieht. Und wir lesen auch das kurz, Römer 12. Ich ermahne euch nun, und ihr merkt, diese Abschnitte werden immer eingeleitet mit einem Ich ermahne euch nun, nicht? Übrigens, nehmt es bitte nicht persönlich, ich hätte da einen kleinen Vorschlag zu machen, wenn es euch nicht stört. Lernen bringt uns in die Verantwortung. Alles, was du gehört hast, kannst du nie wieder sagen, das habe ich nicht gewusst. Und deshalb bringt Paulus auch diesen Anspruch hier immer wieder zum Gelten. Ich ermahne euch nun. Und Ermahnung im biblischen Sinne ist nicht, wie wir uns oft das vorstellen. Wenn ihr an Ermahnen denkt, was für ein Bild seht ihr dann für euch? Pass auf, Junge. Das ist nicht biblisches Ermahnen. Ermahnen im biblischen Sinne bedeutet einerseits auf Missstände hinweisen, aber darauf hinweisen, um der Person zu helfen, wieder in die richtige Spur zu kommen. Ermahnen und ermutigen ist ein und dasselbe Wort. Und die Ermutigung liegt darin, wieder das zu tun, was richtig ist, im Vergleich zum Epheserbrief eben nicht zu wandeln wie die Nationen, sondern wieder zurückzukehren und auf eine würdige Art und Weise zu wandeln. Das beinhaltet oft, dass das Falsche aufgezeigt werden muss, aber dann auch Hilfeleistung gegeben werden soll, damit man wieder weiß, wo es lang geht und auch die nötige Hilfe bekommt, den Weg zu gehen. Römer 12, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen. Also es kommt auch darauf an, was wir mit unserem Leib machen, wie wir damit umgehen. Als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Und das ist nicht eine besondere Form von Gottesdienst, das ist schlicht und einfach vernünftiger Dienst. Das ist nicht außerordentlich, sondern nach all dem, was Gott getan hat, gibt es eigentlich nur eine einzige vernünftige Reaktion. Dein Leben darzustellen als ein heiliges, Gott wohlgefälliges, lebendiges Schlachtopfer. Sprich, bereit zu sein, die Wege zu gehen, die Gott für uns hat. Und das hat sehr viel damit zu tun, Vers 2, dass wir eben nicht gleichförmig sind dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, lernt richtig zu denken, lernt aus der Perspektive Gottes Dinge zu bedenken und zu beurteilen. Warum? Sodass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das sind nur einige Stellen und jeder Lehrbrief kommt früher oder später, nachdem gelehrt wurde auf dem Punkt und jetzt setz es um. Sprich, wandle dementsprechend. Weil Paulus schreibt die Briefe nicht einfach, dass er wieder mal einen Brief geschrieben hat, sondern Paulus erwartet, dass das, was er lehrt, auch umgesetzt wird. Paulus schreibt einen ersten Thessalonicher Brief, kriegt eine Rückmeldung, dass das, was er geschrieben hat, nicht wirklich angekommen ist in der Gemeinde und schreibt nochmal einen Brief, um zu klären, was offensichtlich missverstanden wurde. Es ist ihm nicht egal. Er will und setzt alles daran, damit die Leute das, was sie lernen sollen, auch lernen, verinnerlichen und tun. Der würdige Wandel, der Gott ehrt, und das ist das, worauf eigentlich alles hinausläuft. Und wiederum, wir wollen gesund sein als Gemeinde, wir wollen wachsen als Gemeinde, wir wollen lebendig sein als Gemeinde, weil Gott dadurch geehrt wird. Weil das nichts anderes ist als ein würdiger Wandel. Und es geht eben darum, lebendig zu sein und nicht einfach nur irgendwie zu überleben als Gemeinde. Irgendwie zu schauen, dass die Türen nicht dicht gehen, weil niemand mehr da ist. Es geht nicht nur um Überleben, es geht um Leben. Jesus spricht in Johannes 10,10, dass er gekommen ist, damit wir Leben haben, und zwar Leben im Überfluss. Und im bekannten Psalm 23, wo der gute Hirte beschrieben wird, der uns sowohl zu stillen Wassern führt, als auch zu grünen Auen, der auch da ist, wenn es durch finstere Todestäler geht, auch da heißt es, mein Becher fließt über. Jesus gibt mehr als genug. Jesus gibt Leben im Überfluss. Und wo dieses Leben ist, wo es eben überfließt, da fließt es über in die Gemeinde, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, aber es fließt auch über die Gemeinde hinaus. Es wird ein Zeugnis etabliert, das nicht verborgen bleiben kann. Es ist ein Zeugnis, das so durchschlagend ist, dass jeder es mitkriegt. Dieses Zeugnis wächst da, wo das Wort Gottes, die Botschaft, richtig verkündigt wird. Die Einstellung stimmt, sprich, so wie es Johannes ausdrückt in 1. Johannes 3,18, eine Kurzdefinition von Liebe. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit Zunge. Das ist zwar nett, wenn du deinem Schatz sagst, dass du ihn liebst, aber er wird dir das nicht abnehmen, wenn er nicht auch Folgendes sieht. Lasst uns lieben in Tat und Wahrheit. Okay? Und das gilt nicht nur für Beziehungen untereinander, es gilt auch in Bezug auf unsere Beziehung zum Herrn. Nur sagen, Herr, ich liebe dich. Singen, du bist der Größte, der Beste, das Wichtigste. Nimm mein Leben, dir gebe ich es ganz. Um dann doch hinauszugehen und zu machen, was wir wollen. Das passt einfach nicht zusammen. Da können wir noch so laut singen, Herr, ich liebe dich. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Wort noch mit Zunge allein, sondern in Tat und Wahrheit. Das, was wir tun, gegründet in der Wahrheit, die Gott uns gibt, das ist ein Ausdruck von Liebe. Und wo wir auf diese Art lieben, wo diese Liebe sich breit macht, wird eins nicht ausbleiben, nämlich persönliches Wachstum in der Heiligung. Und ich rufe euch das einfach immer wieder in Erinnerung, weil wir so schnell vergessen, dass Gottes Wort zuallererst zu mir redet. Wie oft hören wir etwas und denken, ach, wenn doch der oder der jetzt da wäre. Das wäre genau die richtige Botschaft für den oder die. Oder wisst ihr, wo das immer ganz schön ist? Bei Ehevorbereitungskursen. Es ist erstaunlich, wenn der Mann gemäß der Schrift beschrieben wird, dass die Frau immer viel aufmerksamer zuzuhören scheint. Und wenn es in die andere Richtung geht, auch. Siehst du? Hab ich's dir? Wusste ich's doch. Siehst du? Lasst uns zuerst für uns selbst hören, dass Gottes Wort mein Herz trifft. Oder wenn du so einen Balken vorm Auge hast, wäre es nicht angebracht, kleine Splitter aus dem deines Bruders ziehen zu wollen. Das heißt nicht, dass wir keine Augenärzte im geistlichen Sinn sein sollen. Aber zuallererst muss der Balken weg. Sprich, wir müssen immer zuerst vor unserer eigenen Tür kehren. In unserer eigenen Heiligung wachsen. Oder, wie es Uwe schon gesagt hat, das Thema auch der Hirtenkonferenz, hab Acht auf dich selbst. Weil das Prinzip der Schrift ist immer vom Kleinen zum Großen. Wer im Kleinen treu ist, dem wird mehr anvertraut. Wenn du auf dein eigenes Leben nicht aufpassen kannst, deine eigenen Dinge nicht auf die Reihe kriegst, was willst du anderen helfen? Verstehst du, wenn jemand kommt und dir Französisch beibringen will, weil er Französisch irgendwie toll findet, aber er spricht kein Französisch, ist das zwar eine nette Absicht, aber ziemlich lächerlich, okay? Sprich, wenn wir nicht unsere eigenen Sachen geordnet haben, dann kann Gott uns nicht für größere Dinge brauchen. Und wenn wir wollen, dass die Gemeinde, wie wir es so schön sagen, wächst, hängt es von meinem Wachstum ab. Wenn ich wachse, dann wirkt sich das gegen innen aus in die Gemeinde. Die Gemeinde, und das ist nichts Neues, wenn ihr die Briefe lest, ist oft zerstritten. Im Galaterbrief schreibt Paulus, dass wir einander beißen und fressen. Er beschreibt quasi eine Form von christlichem Kannibalismus, der da oft stattfindet in der Gemeinde. Und das Bild ist nicht so von der Hand zu weisen. Manchmal fliegen wirklich die Fetzen in der Gemeinde, obwohl am Sonntag alle schön nett da sitzen, in ihrem besten Anzug und nett lächeln. Aber innerlich würden sie den ein paar Reihen vor oder neben sich am liebsten in der Luft zerreißen. Philipperbrief, eine Menge Parteiungen. Die Gemeinde ist oft von Parteiungen gebeutelt. Und das ist keine Voraussetzung für Wachstum. Gott wird so eine Gemeinde nicht segnen. Persönlich, die Gemeinde in sich muss erstmal ihre Dinge auf die Reihe bringen. Und dann sind wir nämlich bei Johannes 13, 53. Johannes 13, 35, müssen wir vergeben, ich bin und bleibe ein Legastheniker. Ich habe manchmal, kommen die Zahlen nicht dahin, wo sie sollen. Johannes 13, 35. Und nehmt das mal als Grundmuster für Evangelisation, für Wachstum in der Gemeinde. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Welt erkennt, dass wir Jünger Christi sind, durch die Art und Weise, wie wir untereinander oder miteinander umgehen. Die kriegen das mit. Die sind nicht komplett blind und taub. Und wenn die sehen, dass wir uns beißen und fressen, dann sagen sie, naja, das habe ich daheim auch, da muss ich nicht zu euch kommen. Davon brauche ich nicht noch mehr. Vielen Dank. Persönliches Wachstum, inneres Wachstum und dann wird es gegen außen sich ausweiten. Schlagt Philipper 2, 12 auf dazu. Philipper 2, 12 bis 16. Der Abschnitt wird eingeleitet, dass Paulus sagt, bewirkt euer eigenes Heil, eure Errettung, eure Heiligung mit Furcht und Zittern. Und Vers 14 dann, tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegung, damit ihr untadelig lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt darstellend das Wort des Lebens. Okay, unsere eigene Heiligung bewirken, sprich, das ist eine Verantwortung, dass wir wachsen, dass wir uns üben in den Dingen, die Gott uns geschenkt hat. Ihr habt die Liste von den 10 Punkten. Aber dann geht es auch darum, dass wir das tun ohne Murren und Zweifeln. Zweifel, das ist das, was im Inneren ist. Und das, was drinnen ist, kommt früher oder später immer raus. Wenn du innerlich zweifelst am Wort Gottes, an seiner Güte, an seiner Gnade, an seiner Heiligkeit, an seiner Gerechtigkeit, wird sich das früher oder später äußern, dass du murrst. Du bist unzufrieden. Du beschwerst dich dauernd. Und eine Gemeinde, die murrt und zweifelt, wird kein helles Licht sein und nicht das Wort des Lebens darstellen. Deshalb die Voraussetzung, wenn ihr das Wort des Lebens darstellen wollt, wie es hier in Philipper heißt. Wenn ihr ein helles Licht und nicht eine stinkende Funzel sein wollt in dieser Welt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern und tut alles. Alles. Ohne Murren und zweifelnde Gedanken. Und ihr merkt, egal wie wir es drehen und wenden, irgendwo kommt die Sache immer wieder wie ein Bumerang zu mir zurück. Es beginnt bei mir. Doch dort, wo Gottes Wort seine Kraft wirklich entfalten kann, weil Menschen das Wort Gottes annehmen und dem Geist Raum geben, wird sich Frucht einstellen. Ein würdiger Wandel, der bei mir beginnt, in der Gemeinde sich ausbreitet und dann, wie gesagt, sich auch gegen außen hin ausbreitet, sprich Wachstum qualitativ in Heiligung und Wachstum quantitativ, dass Gott zu so einer Gemeinde beginnen wird, hinzuzutun, wie wir es in Apostelgeschichte lesen. Lasst uns nun einige Merkmale festhalten, wie ein würdiger Wandel aussieht. Und es ist absolut verblüffend hier im 1. Thessalonicher Brief, was alles passiert, wenn die Auswirkungen stimmen, weil die Voraussetzungen gegeben sind, die erfüllt sein müssen. Vers 6. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt, in viel Drangsal und mit Freude des Heiligen Geistes. Sprich, hier schließt sich dieser ganze Kreis wieder. All die Dinge, die wir vorhin betrachtet haben, Logos, Ethos, Pathos oder Botschaft, Rohmaterial, Einstellung, die wirken eben nie in einem Vakuum, sondern stehen immer in einer vitalen Wechselbeziehung beziehungsweise in einer Abhängigkeit zueinander. Sie können nicht oder sollten nicht unabhängig voneinander existieren. Und wo das der Fall ist, sind das die Resultate, die wir hier aufgelistet sehen. Als allererstes heißt es, und ihr seid unsere Nachahmer geworden. Eigentlich ist es nichts anderes, was hier beschrieben wird, als Jüngerschaft. Echte Jüngerschaft. Wisst ihr, was ein Jünger ist? Ein Jünger ist ein Lernender und ein Nachfolgender. Das ist die Definition von Jünger. Die Thessalonicher haben gelernt und sind nachgefolgt. Sie sind Nachahmer geworden, heißt es hier, von den Aposteln und die des Herrn. Denn die Apostel sind ihrem Vorbild, dem Herrn, gefolgt. Und die Frage ist eben, ist mein Leben ein Vorbild, das andere dazu anspornt, in selber Weise nachzufolgen, wie sie es gesehen haben? Und ihr kennt den Vers, der Schüler wächst in der Regel nicht über seinen Lehrer hinaus. Eine Gemeinde wird in den seltensten Fällen weiter wachsen als ihre Leitung, als ihre Ältesten. Schlicht und einfach. Deshalb wird auch in den Pastoralbriefen 1., 2. Timotheus und Titus ausführlich als irgendetwas anderes beschrieben, was die Anforderungen an Älteste sind. Weil die Älteste geben den Weg vor für die Gemeinde. Im Alten Testament sehen wir das auch. Wie oft zitiert Gott wen? Die Propheten, die Könige und die Priester und sagt, ihr habt mein Volk in die Irre geführt. Möge der Herr uns bewahren, dass wir solche Hirten sind, die das Volk in die Irre führen, sondern mögen wir wirklich solche sein, die nachahmungswürdige Vorbilder sind, wie wir das auch in Philipper 3,17 lesen. Philipper 3,17, wo Paulus schreibt, seid zusammen meine Nachahmer, Brüder, und seht hin auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wir müssen uns an den richtigen Leuten orientieren. Denn ihr wisst, schlechter Umgang verderbt gute Sitten. Und in der Regel geht das ziemlich schnell. Wenn ihr euch an den falschen Leuten orientiert, an ungesunder Lehre orientiert, und wir sind weg vom Fenster. Es geht unheimlich schnell. Die Thessalonicher haben sich an den Aposteln orientiert und an dem Herrn selbst. Was lesen wir weiter? Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt, in vieler Drangsal, mit Freude des Heiligen Geistes. Oft müssen wir auf die kleinen Worte achten, um zu verstehen, worum es geht. Die Thessalonicher, eine Gemeinde, die wir gesehen haben, die sehr bedrängt wurde von der ersten Stunde an, hat das Wort aufgenommen mit viel Freude in der Drangsal. Sie haben nicht Freude gekriegt, nachdem die Drangsal weg war, sondern in der Drangsal. Warum? Weil der Geist in ihnen gewirkt hat, wie sie heißt. Habt ihr in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, nicht Freude über die Drangsal, nicht Freude über die Umstände. Die Umstände waren mies, elend. Aber im Geist, gestärkt durch den Geist Gottes, konnten sie trotzdem in diesen Umständen Freude haben. Und weißt du, wenn alles wie am Schnürchen läuft, wenn alles klappt, deine Kinder sind gesund, du bist gesund, dein Arbeitsplatz ist gesichert, deine Rente ist gesichert, alles läuft genau so, wie du es möchtest. Mein lieber Freund, dann kann jeder Freude haben. Das ist nun wirklich kein Kunststück. Doch wir schaffen es nicht mal da, zufrieden zu sein, weil wir noch mehr wollen, weil wir so unzufrieden geworden sind oft, dass wir nicht mal mit dem vielen Guten, was wir hier haben, mehr uns zufrieden geben. Aber die Thessalonicher haben gelernt, in der Drangsal Freude zu haben, und zwar Freude im Heiligen Geist. Unabhängig von den Umständen, denn der Geist ist immer bei ihnen. Das Wort Gottes ist immer bei ihnen. Und Paulus hat ihnen das vorgemacht. Im Philipperbrief schreibt er, ich habe gelernt, mich zu begnügen, so wie die Sache ist. Ich habe es gelernt, mit viel auszukommen oder mit weniger auszukommen. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt, den Herrn. Und wenn wir gegründet sind im Wort, dann können wir ein solches Zeugnis sein. Weil glaub mir, wenn die Leute um dich herum sehen, dass du in Situationen hineinkommst, wo man eigentlich sagen müsste, ich wäre schon längst durchgedreht. Oder depressiv oder was auch immer. Und die Leute trotzdem standhalten und Freude haben im Herrn. Was für ein Zeugnis ist. Wenn die Leute dann zu dir kommen und sagen, sag mal, wie schaffst du das überhaupt? Kannst du sagen, das bin nicht ich. Ich kann dir sagen, wo meine Hoffnung liegt, wo meine Stärke liegt. Und dann kannst du ein Zeugnis ablegen dafür, wie Gott gewirkt hat. Das ist das, was so unwiderstehlich wirkt auf Leute. Aber wenn wir da und wie gesagt rumrennen und murren und zweifeln, das wirkt nicht besonders einladend. Wir lesen weiter. Vers 7. Wiederum, sie haben ausgeharrt in Drangsal mit Freude. Was bewirkt es? Sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden seid. Die Art und Weise, wie diese junge, arg gebeutelte Gemeinde mit Drangsal und Bedrängnis umging, hat eine wahnsinnige Wirkung gehabt. Gegen außen hin. Die Leute haben das mitgekriegt. Sie sind nicht davongelaufen, sondern sie haben ausgeharrt im Glauben, wie wir lesen. Und wisst ihr, das ist so grundlegend, dass wir dieses Prinzip, was hier beschrieben steht, begreifen. Und ich möchte euch das verdeutlichen anhand eines Gleichnisses, das Jesus den Jüngern mal erzählt in Markus 4. Schlag bitte Markus 4 auf. Es ist das Gleichnis der vier Ackerböden. Es ist ein Schlüsselgleichnis. Es ist ein Gleichnis, von dem Jesus sagt, wenn er das nicht begreift, wenn er nicht versteht, was ich hier sagen will, wie wollt ihr den ganzen Rest verstehen? Worum geht's in dem Gleichnis? Er spricht zu ihnen, Markus 4, Vers 13, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie werdet ihr dann all die Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Diese aber sind die am Weg, wo das Wort gesät wird. Und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie gesät wurde. Also es gibt, einige bei denen gibt es überhaupt keine Reaktion. Gar nichts. Zweite Kategorie. Und diese sind es, die auf das Steinige gesät werden. Die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sie sind nur für eine Zeit dann, und jetzt achtet, welche Worte kommen, dann, Moment, wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Wenn es eng wird, wenn der Glaube dich etwas kostet, wenn deine Freunde beginnen, dich lustig zu machen, wenn du vielleicht nicht die Beförderung kriegst bei der Arbeit, wenn du irgendwelche Nachteile zu spüren kommst, gibt es viele Leute, die kippen den Glauben wieder. Die haben gern einen Brotkönig, wie in Johannes 6, der ihre Probleme löst, ihnen zu essen gibt und ihre Dinge für sie in Ordnung bringt. Aber wenn es sie etwas kostet, sind sie gleich wieder weg. Drangsal und Verfolgung? Nee, also das Evangelium wollen wir nicht. Aber es gibt kein anderes Evangelium. Und Jesus hat nie ein anderes verheißen. Im Timotheusbrief schreibt er, jeder aber, der gottesfürchtig oder Gott wohlgefällig leben will, wird Drangsal erleiden. Die Frage ist nicht ob, die Frage ist nur wann und in welcher Form. Und meine lieben Freunde, das müssen wir wissen. Wir müssen uns dieser Dinge klar sein. Und nicht gleich beim ersten Mal, wo irgendwo ein bisschen Gegenwind da ist, davonlaufen. Es gibt noch eine dritte Kategorie. Vers 18. Und andere sind es, die in die Dornen gesät werden. Das sind solche, die das Wort gehört haben. Und die Sorgen der Welt und der Betrug des Reichtums. Ach, wie viele Leute rennen dem Geld nach und vergessen ganz, dass sie eigentlich in die Gemeinde gehören. Der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Von den Thessalonichen haben wir gelesen, dass sie Werke des Glaubens haben, richtig? Werke des Glaubens sind Frucht. Frucht zeugt davon, dass echter Glaube da ist. Jesus selbst sagt, an der Frucht werdet ihr den Baum erkennen. Es gibt keinen Christen, keine Gläubigen, keine Jünger ohne Frucht. Sondern Johannes 15, 1 bis 8 sagt explizit, dass Gott uns dazu gesetzt hat, dass wir hingehen und viel Frucht bringen. Und er jede Rebe reinigt, damit sie mehr Frucht bringt, weil er durch das verherrlicht wird. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns dieser Dinge bewusst sind, dass wir uns selbst immer wieder prüfen, ist da Wachstum in meinem Leben? Wie gehe ich um, wenn es mal eng und brenzlig wird? Was mache ich, wenn der Glaube mich plötzlich etwas kostet? Und glaub mir, die Kosten bei uns sind milde im Vergleich zu dem, was an vielen anderen Orten heute auf dieser Welt bezahlt wird. Man nimmt an, und uns entgeht das oft, dass heute noch jährlich 160.000 bis 200.000 Christen mit ihrem Leben für ihren Glauben bezahlen. Davon sind wir alle weit entfernt. Weit entfernt. Aber viele bezahlen mit ihrem Leben für den Glauben. Und das ist das, was Jesus sagt. Bist du bereit zu sterben? Bist du bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen? Wenn nicht, Lukas 14, drei Voraussetzungen, um kein Jünger sein zu können. Wenn nicht, so kannst du nicht mein Jünger sein. Aber bei uns liegt die Schmerzgrenze oft so viel tiefer. Und lassen wir dieses Gleichnis zu uns reden und uns prüfen im Licht dieses zweischneidigen Schwertes. Die vierte Kategorie nämlich zeichnet sich wodurch aus? Und diese sind es, Vers 20, wo das Wort auf gute Erde gesät wird. Sie hören das Wort und nehmen es auf und es bringt Frucht. 30, 60 oder 100-fach. Aber es bringt Frucht. Das ist der große Unterschied zwischen echtem Glauben und unechtem Glauben. Unechter Glaube rennt davon, wenn es eng wird. Echter Glaube, wie die Thessalonicher, haben Freude in Drangsal, Freude im Geist, Freude in den Zusagen Gottes, Freude in der Hoffnung, die er uns gegeben hat, die sich erfüllen wird, wenn er wiederkommt. Und auch hier sehen wir, wenn wir weiterlesen, dass diese Hoffnung, dieses Ausharren, diese Frucht nicht verborgen bleiben kann. Vers 7, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas zu sagen. Okay, sie sind Vorbilder, sprich es ist sichtbar. Und das Wort ist ausgegangen, es ist hörbar. Das Zeugnis muss verkündigt werden und gelebt werden. Und hier schließt sich der Kreis. Logos, die Botschaft, muss gekoppelt werden mit Ethos und Pathos, mit einem Leben, das das untermauert. Hier waren sie Vorbilder, man hat es gesehen, man hat es gehört, sie haben diese Botschaft weitergegeben und sie hat sich ausgebreitet wie ein Waldbrand. Ihr müsst euch mal kurz vor Augen führen, was Paulus hier eigentlich beschreibt. Das Gebiet, das er nennt, Mazedonien, Achaia und weit darüber hinaus, ist ein Gebiet größer als Schweiz, Österreich und Deutschland zusammen. Es ist der gesamte Mittelmeerraum, den er damit eigentlich beschreibt. Und das Zeugnis, die Auswirkungen des Wortes Gottes in dieser Gemeinde in Thessaloniki war so groß, dass der gesamte Mittelmeerraum mitgekriegt hat, was dort läuft. Ohne Flugzeug, ohne Auto, ohne ICE oder TGV oder was immer an Hochgeschwindigkeitszügen haben, ohne Festnetz, ohne Handy, ohne SMS, ohne Social Networks wie Twitter oder Facebook oder weiß ich was. Nichts. Alle diese Dinge gab es nicht. Und wisst ihr was? Ehrlich gesagt brauchen wir sie auch nicht wirklich. Sie mögen bis zu einem gewissen Punkt hilfreich sein. Aber das, was zählt und das, was nicht verborgen bleiben kann, weder damals noch heute, ist Leben, das Gott wirkt in dir und mir und das Frucht trägt. Und wenn wir uns oft Gedanken darüber machen, über evangelistische Betätigung. Evangelisation ist nicht etwas, was wir machen. Evangelisation ist etwas, was wir sind. Entweder lebst du das und das, was drin ist, kommt raus und es kann nicht verborgen bleiben und es wirkt auf gewaltige Art und Weise, wie wir es hier gerade lesen, hörbar, sichtbar, sprich für jeden in irgendeiner Form wahrnehmbar oder eben nicht. Und wenn wir wollen, dass unsere Gemeinden wachsen, dass sie gesund sind und lebendig sind, hier, bin ich gesund? Bin ich lebendig? Was für ein Vorbild bin ich? Was sehen die Leute in mir und was hören sie von mir? Eine klare Botschaft oder Murren und Zweifel? Gott sucht nicht Methoden. Gott wirkt durch Menschen. Ein klares Evangelium. Vorbildliche Diener Gottes. Liebevolle Diener Gottes. Sind das, was Gott braucht, um seine Gemeinde zu bauen. 2. Chronik 16, 9 lesen wir, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott braucht keine hellen Köpfe. Gott braucht keine Doktoren der Theologie. Gott braucht Leute, die ihr Herz ungeteilt ihm zur Verfügung stellen, damit er in seiner Kraft sein Werk durch sie tun kann. Aber das macht er nicht automatisch. Du und ich stehen in einer Verantwortung diesbezüglich. Epheser 5,18 sagt, wir sollen uns füllen lassen vom Geist. Sprich, nicht rebellieren gegen das, was der Geist in unserem Leben wirken will. Kolosser 3,16 sagt, lasst das Wort reichlich unter euch wohnen. Lass es zu, mach es, Gott gibt uns vieles im Schlaf, hauptsächlich Erholung, aber nicht Erkenntnis, okay? Das ist ein Trugschluss. Denn seinen gibt es der Herr im Schlaf, ja. Erholung gibt er uns im Schlaf, aber nicht mehr. Wir stehen in der Verantwortung, ob wir uns üben, ob wir die Trainingseinheiten wahrnehmen und lernen, mit den Dingen umzugehen, die Gott uns bereits geschenkt hat. Aber es geht noch weiter hier. Vers 9. Paulus sagt, wir haben es nicht nötig, etwas zu sagen. Die Leute wissen, worum es geht. Sprich, das Zeugnis wurde auf eine gute Art und Weise, es wurde korrekt, es wurde richtig weitergegeben. Paulus musste nichts korrigieren durch das, was durch die Thessalonicher hinausging. Und Vers 9 dann, denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Buße ist ein ganz elementarer Teil des Christenlebens. Und zwar nicht nur, wenn wir zum Glauben kommen, sondern wir sollen immer wieder Buße tun. Wir müssen immer wieder zum Kreuz, immer wieder unsere Sünde bekennen. 1. Johannes 1, 8, 9 gilt nicht nur für den Moment, wo wir zum Glauben kommen, sondern wenn wir auch jetzt meinen, wir sündigen nicht mehr oder nicht mehr viel, dann betrügen wir uns selbst und wir sind Lügner. Wisst ihr, jeder Weg führt zum Kreuz. Wenn Gott Gelingen schenkt, dann gehen wir zum Kreuz, um ihm zu danken. Wenn wir sündigen, dann gehen wir zum Kreuz, um Vergebung zu bitten. Wenn wir in Anfechtung stehen, Hebräer 4,16, dann sollen wir zum Gnadenthron hinzutreten, um rechtzeitige Hilfe zu empfangen. Egal was passiert in deinem Leben, alle Wege führen immer wieder zu unserem Herrn. Und da gehören wir hin. Wie die Rebe, die mit dem Weinstock verbunden sein muss, damit sie Frucht trägt. Und das, was hier passiert ist, hat auch wieder jeder mitgekriegt. Sie haben sich abgewandt von den Götzen. Weißt du, Christsein bedeutet nicht nur gewisse Dinge nicht mehr tun. Das ist okay. Ja, wir sollen gewisse Dinge lassen. Aber hier heißt es, sie haben sich abgewandt von den Götzen, um Gott zu dienen. Das Alte muss raus, aber das Neue muss auch rein. Es geht nicht nur darum, dass du gewisse Dinge lässt, sondern die richtigen Dinge beginnst zu tun. Und glaub mir, Götzen gibt's in allen Formen, Farben und Schattierungen. Unsere heute sind nicht mehr in der Regel aus Stein oder Gold oder Holz und wir werfen uns vor ihnen nieder. Unsere sind ziemlich flach und 42 Inch breit oder in welcher Form auch immer sie daherkommen. Sport, Geld, Sex. Weißt du, was ein Götze ist? Weißt du, was eine biblische Definition von Götze ist? Alles, was an erster Stelle kommt, außer Gott, ist ein Götze. Gott sagt, das erste und größte Gebot ist, du sollst mich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und ganzer Kraft. Alles, was den Platz einnimmt, der Gott gebührt, ist per Definition ein Götze. Das kann deine Frau, dein Ehepartner sein, das können auch deine Kinder sein, das können gute Dinge sein, die dich so vereinnahmen, dass du keine Zeit mehr hast für Gott. Oder lasst uns mal eine Definition von Götzendienst lesen in 1. Korintherbrief, die euch vielleicht ein bisschen verblüfft. 1. Korinther 10. Paulus beschreibt hier das Volk Israel. Und sagt, Gott hat den meisten keinen Gefallen gehabt, als sie durch die Wüste gewandert sind. Wenn ihr es genau wissen wollt, wie Gott über Israel dachte und die Wüstenwanderung, lest mal Amos 5, ab Vers 21. Dort schreibt Gott, eure Opfer stinken und eure Lieder tun mir weh in den Ohren, ich kann sie nicht mehr hören. Hört auf mit eurem Theater. Und dann sagt er, habt ihr etwa mir 40 Jahre lang geopfert in der Wüste? Und dann sagt er, nein, ihr habt doch euren Götzen, euren Baalen habt ihr Opfer dargebracht, aber nicht mir. Und das Trügerische ist, wir können manchmal so in religiöse Aktivitäten verwickelt sein, dass wir überhaupt nicht mehr merken, dass wir komplett neben den Schuhen laufen. Zwar eine Menge Dinge tun, aber nichts, was Gott wirklich will. Oder nicht auf die Art und Weise, wie Gott es will. 1. Korinther 10 ermahnt uns, von den Dingen im Alten Testament zu lernen. 1. Korinther 10, 6. Diese Dinge aber sind uns als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach bösen Dingen begehren, wie auch jene begehrten. Weil wir genauso in der Gefahr stehen, nach bösen Dingen zu begehren, wie Israel. Die doch, was? Mann, die haben die 10 Plagen in Ägypten erlebt. Sie sind durchs Rote Meer hindurchgegangen. Sie haben die Wolkensäule gehabt, die Feuersäule bei Tag, Manna vom Himmel. Gott hat für sie gesorgt. Und trotzdem Mose ist gerade mal ein paar Tage auf dem Berg. Was macht Israel? Ein goldenes Kalb. Und wer macht's? Aaron höchstpersönlich. Und ich habe 6 Kinder und die bringen manchmal echt lahme Ausreden. Aber die lahmste Ausrede, die es überhaupt gibt, ist die, die Aaron macht. Ich habe das Gold ins Feuer geworfen und es ist ein goldenes Kalb rausgekommen. Ach, komm, Aaron, bitte. Aber nicht nur, dass sie das goldene Kalb gemacht haben, sondern sie tanzen um das Kalb herum und singen: Du bist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. So ist das passiert. Mose ist ein paar Tage weg. Und wenn 1. Korinther sagt, passt auf, meint es genau das. Wir können genauso in diesen Götzendienst von heute auf morgen verfallen. Die erste Definition von Götzendienst, die hier gegeben wird, Vers 7, werdet auch nicht Götzendiener. Wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu vergnügen. Hast du Götzendienst schon mal aus der Perspektive gesehen? Was sagt Paulus hier? Wenn dein Leben sich nur noch um Essen und Trinken und Vergnügen dreht. Und wir leben ja in der Spaß- und Fun-Gesellschaft, okay? Es ist eine der größten, die Unterhaltungsindustrie ist eine der größten, bestgehendsten Industrien, die es gibt. Und um wen geht es da? Mich. Ich trinke, damit ich glücklich bin. Ich esse fein und schön, damit ich glücklich bin. Und ich vergnüge mich und ich will mich unterhalten. Und nach Gott fragt überhaupt keiner mehr. Essen, trinken und vergnügen. Wenn das dein Lebensinhalt wird, ist es ein Götze. Und ich glaube, unsere Gesellschaft leidet sehr stark unter dieser Vergnügungssucht, Ablenkungssucht, Unterhaltungssucht, die Götzendienst ist. Und es ist schlicht und einfach so, dass du nicht Gott und den Götzen dienen kannst. Du kannst nicht auf 2 Hochzeiten tanzen. Und genau wie die Thessalonicher müssen auch wir immer wieder Inventar machen und raus mit dem Zeugs, was nicht hierher gehört, um dem lebendigen Gott zu dienen. Du und ich sind berufen, Gott zu dienen, nicht christliche Selbstverwirklichung zu praktizieren. Von Jesus heißt es, Markus 10, 45, er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen. Und er ist unser Vorbild. Ihm wollen und sollen wir nacheifern. Die Götzen müssen raus. Und Dienst dem lebendigen, wahren Gott, auf die Art und Weise, wie es uns sagt, muss rein. Und das Ganze sollen wir tun im Wissen, Vers 10, und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Wir warten auf unseren Herrn, der wiederkommt. Wo ist euer Bürgerrecht? Seid ihr Deutsche, Schweizer, Österreicher? Ja, ich habe auch einen Pass, aber mehr als alles andere ist unser Bürgerrecht wo? Im Himmel. Da gehören wir eigentlich hin. Und wir warten, bis unser Herr und unser König wiederkommt. Und wie ich ganz am Anfang gesagt habe, das Beste kommt erst noch für uns. Und nur wenn wir diese Hoffnung haben, dass der Herr wiederkommt und dass wir bei ihm sein werden, weil er sich dafür verbirgt, ganz nebenbei bemerkt, daran erinnern wir uns immer wieder, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen. Es ist ein Gedächtnismahl. Und hast du dich je gefragt, warum Jesus ein Gedächtnismahl geben muss? Wir hätten wahrscheinlich vergessen, worin unsere Errettung wurzelt. Wir sind sowas von vergesslich. Und wir sind so auf uns selbst konzentriert und fixiert, dass Jesus das Abendmahl gab und sagt, dies tut, so oft ihr zusammenkommt, zu meinem Gedächtnis. Euch daran erinnernd, dass nicht ein goldenes Kalb oder eure Selbstgerechtigkeit euch aus der Gefangenschaft herausgeführt hat, sondern der lebendige Gott. Das Lamm Gottes, wie Johannes der Täufer sagt, das gekommen ist, um der Welt Sünde hinwegzunehmen. Und er sagt auch, wie lange wir uns daran erinnern sollen, bis er wieder kommt. Er kommt wieder. Beim ersten Mal ist er als Retter gekommen. Beim zweiten Mal kommt er als Richter. Und mögen wir ihm alle als Retter in die Augen schauen, wenn er kommt. Weil unser Leben auf festem Grund gebaut ist. Auf ein klares Evangelium. Weil wir wissen, dass das Beste noch kommt. Und nicht versuchen, im Vergnügen und einem problemfreien Leben jetzt und hier das Paradies auf Erden zu bauen. Weil es gibt kein Paradies auf Erden. Das Paradies ist dort, wo Christus ist. Und in dem Maße, wie wir bei ihm sind, werden wir auch Anteil haben. Und wenn wir bei ihm sind, dann wird es in Vollkommenheit so sein, dass wir diese Hoffnung, die wir haben, erfüllt sehen. Und nochmal, dieses Warten auf die Wiederkunft des Herrn, dieses jederzeit bereit sein, dass er kommt, hat ganz gewaltige praktische Auswirkungen. 1. Johannes 3, 3. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst so, wie er rein ist. Nochmal. Ich muss wachsen in der Heiligung. Gottes Leben muss in mir Raum gewinnen. Wenn wir wollen, dass unsere Gemeinden gesund sind und leben. Suchet und ihr werdet finden, gilt auch als Anwendung in diesem Bereich. Suchen wir den Herrn. Suchen wir seine Wege. Suchen wir, was er für uns will. Beten wir gemäß Psalm 119, 18, öffne meine Augen, damit ich die Wunder schaue in deinem Gesetz. Oder sind wir längst blind und taub geworden? Satt. Bibellesen ist nur noch langweilig und öde und irgendwie eine Pflichterfüllung, damit ich kein schlechtes Gewissen mehr habe. Oder freue ich mich noch wirklich daran? Erwarte ich, dass ich den Herrn in seiner Herrlichkeit schaue, in seinem Wort? Sind wir solche wie die Jünger, die antworten, als der Herr sagt, wollt ihr auch gehen? Wisst ihr, wie haben sie geantwortet? Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Du hast Worte ewigen Lebens. Niemand anders hat diese. Und Gottes Wort, das Kraft hat, das Leben gibt und Leben wirkt, lebensverändernde Kraft hat, rettende Kraft, das muss Raum gewinnen bei uns. Und es muss unser Leben prägen. Und ihr könnt es euch so einprägen. Die Gemeinde wirkt oder die Gemeinde wächst, wenn Gottes Botschaft treu verkündigt wird. Dazu muss ich sie kennen. Aber ich soll sie treu verkündigen. Die Botschaft muss aber auch kompromisslos gelebt werden. Ethos war das. Das richtige Rohmaterial. Ist dein Leben geprägt von Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Und das dritte ist, die Gemeinde wächst und wird gesund sein, wenn die Botschaft und der sie gegeben hat, und die Empfänger, die sie bekommen sollen, geliebt werden. Die Mischung dieser drei Dinge ist die Voraussetzung, damit die Gemeinde gedeiht und wächst. Und wenn das der Fall ist, dann wird sich zu Gott gegebener Zeit ein Zeugnis einstellen, das schlicht und einfach nicht verborgen bleiben kann. Licht kann nicht verborgen bleiben. Salz in einer Speise schmeckst du. Und auch wenn es nur eine kleine Prise ist. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt und das Salz der Welt. Bin ich Licht? Bin ich sichtbar? Schmecken die Leute an meinem Leben etwas von der Güte, Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes? Oder bin ich der Welt so ähnlich geworden, dass sie völlig erstaunt sind, falls sie irgendwann mal durch Zufall doch herausfinden würden, dass ich eigentlich Christ bin? Das ist die Frage, um die es geht. Und lass mich abschließen mit ein paar Versen, mit denen wir auch begonnen haben. Römer 1,16, wo Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist eine Kraft Gottes zur Errettung. Zuerst der Juden, aber auch der Griechen. 10,17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und 2. Thessalonicher 2,13, und darum danken auch wir Gott unablässig, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort dass in euch, in uns, den Glaubenden wirkt. Möge Gott Gnade schenken, dass wir ihn wirken lassen in uns und durch uns zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Schaut auch hier drin nach. Gott hat euch alles gegeben, was ihr braucht. Es ist nicht ein Kraftakt eurerseits. Wir sind berufen zu einem Glaubenskampf und nicht zu einem Glaubenskrampf. Kleiner, aber feiner Unterschied. Und wir können den Kampf kämpfen, weil Jesus längst den Sieg errungen hat. Und mögen wir alle wie Paulus mal auf ein Leben zurückblicken und sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe mein Leben vergeudet. Ich habe Glauben gehalten. Nicht, ich weiß nicht mehr, was im Evangelium steht wirklich. Ich kann es niemandem erklären. Möge wirklich eine Bilanz am Ende unseres Lebens stehen, wo wir uns freuen können, vor unseren Herrn zu treten und die Worte von ihm zu hören. Wohlgemacht, treuer Knecht. Amen.